Große Versammlung. Ich kann die nicht zählen, wie viele Leute da sind. Das ist auch egal. Aber wenn wir sie zählen würden, dann hätten wir uns doch verzählt. Denn einer mehr ist da, als wir gezählt hätten. Und auf den einen kommt alles an, der unsichtbar da ist. Der Sohn Gottes, der auferstanden ist von den Toten, der ist unter uns. Und jetzt wollen wir ihn bitten, dass er uns auch Frieden mit Gott schenkt. Wir wollen sitzen bleiben. Herr Jesus, du siehst ja, was in den Herzen drin ist. Oh, da ist so viel schreckliche Friedelosigkeit und Schuld und böses Gewissen und Selbstgerechtigkeit und Gottlosigkeit und Verzweiflung, Herr Jesus. Unser Herz schreit nach Frieden mit Gott. Gib, dass diese Tage für viele entscheidend werden. Und da musst du an den Herzen arbeiten. Bitte tu es. Amen. Meine Freunde, erst muss ich mal mich überzeugen, ob Sie mich alle verstehen können. Wo verstehen Sie mich nicht? Ist ja großartig. Ich überlege immer, ob ich Schwäbisch sprechen soll, dann hätte ich mich noch besser verstehen. Und so 50% des Wortes bin ich ja, aber es sind auch viele da, ich sage mal aus Schlesien, Ostpreußen und anderen östlichen Gefilden, und da verstehe ich dies wieder nicht. Also rede ich Hochdeutsch. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. In meinem halben Heimatdorf Hülben, da kamen mal zur Hochzeit viel mehr Leute, als man erwartet hatte. Dann hat man gedacht, die Gastgeber wären bestürzt über die Volksmenge. Dann hat der Gastgeber bloß gesagt, das ist herrlich, zum Fest gehören auch Leute. Da sehen Sie, das zu einem Fest gehören Menschen. Und so möchte ich sagen, zu so einer Evangelisation gehören Leute. Und darum freue ich mich, dass Sie da sind. Und wir haben ja so einen schönen Platz, da gehen noch 10.000 hin, nicht wahr? Mindestens. Und wenn Sie morgen wiederkommen, dann bringen Sie einfach für alle Fälle ein Stühlchen mit. Hat ja jeder so, nicht wahr? Aber jetzt zur Sache. Wir wollen sprechen über das Thema Achtung, Sie werden beobachtet. Und da muss ich zuerst der Geschichte erzählen, bei der Sie lachen müssen und auch lachen dürfen. Der große Erweckungsprediger Spörtchen hat mal gesagt, mir ist lieber, die Leute lachen in der Kirche, als dass sie schlafen. So geht es auch. Jetzt, da haben sich viele bekehrt. Also jetzt erstmal die Geschichte. Wie ich Student war, da habe ich mal so ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Da hat die DCSV, das hieß die Deutsche Christliche Studentenvereinigung in Tübingen, eingeladen zu einem Abend, zu einem offenen Abend in ihrem großen Saal. Und es war eine große Veranstaltung. Um 8.15 Uhr soll es losgehen. Und um 8 Uhr war so, strömt es herbei, Studenten wie ich und dann vorne Prominenz doch, Professoren und der Bürgermeister von Tübingen und alles mögliche, berühmte und bedeutende Volk. Na, und dann war es 8.10 Uhr, dann nahm alles Platz auf den Bank und da stand auf dem Programm zuerst ein Männerchor. Dann ist 8.15 Uhr, alles setzt sich, die Totenstille. Man sieht auf die Bühne, da war ein Vorhang vorgezogen, aber man hörte hinter dem Vorhang so Rascheln und Tritte. Man merkte, jetzt sammelt sich der Männerchor. Jeden Moment geht der Vorhang auf, erwartungsvolle Stille. Aber der Vorhang geht nicht auf. Tobst du so ein bisschen rum und stellst fest, ob ich überhaupt verstanden werde? Nein. 8.17 Uhr, der Vorhang geht nicht auf. 8.18 Uhr, der Vorhang geht nicht auf. 8.20 Uhr, der Vorhang geht immer nicht auf. Na, allmählich werden wir alle ungeduldig und rutschen auf unsere Bänke umeinander, auf unsere Stühle. Und dann merkt man, wie der Vorsitzende dieses Vereins, der hieß Wichelhaus, na, Herr Pfarrer in Wuppertal, wie der nervös wurde. So eine Prominenz da, ein Saal voll Studenten. Und schließlich steht er auf und man sieht, wie er durch die Türe raussaust, hinten auf dem Vorhang. Und da stammt der ganze Männerchor aufgebaut, bereit zu singen. Und er sagt, warum legt ihr nicht los? Und da zeigt einer bloß nach vorne, der Vorhang geht nicht auf. Und da haben sie eine Leiter, ganz hohe Leiter, und oben sitzt einer und bastelt dann eine Schnür rum, der hat sich offenbar was verheddert. Jetzt war das natürlich arg, wenn der Vorhang nicht aufgeht. Und der Vorsitzende wird also ganz nervös und sagt dem Mann da oben, lass mich mal hin. Und der sagt, bitte, wenn du es besser kannst, geht runter. Und der Vorsitzende streckt die Leitern auf. Ein Theologe, nicht wahr, die sind meistens unpraktisch. Er steigt dann die Leitern auf und es, nicht wahr, setzt sich da so hin, ein Hosebein rutscht ihm hoch, die Krawatte hängt ihm hinter, er setzt die Brille schräg auf und guckt, was da los ist. Und in dem Augenblick rauscht der Vorhang auseinander. Der arme Vorsitzende sitzt im Anblick des ganzen Volkes da oben drauf. Und der Männerchor fängt an zu singen. Wer hat dich, oh Wichelhaus, aufgebaut so hoch und hoch? Jetzt, sie lachen und ich habe damals auch schrecklich gelacht. Der Einzige, der gelacht hat, war der arme Mensch. Aber wie ich dann in der späten Abend nach Hause ging, da hat es mich auf einmal wie ein Blitz durchzogen. Dieses lächerliche Erlebnis ist ja ein Abbild vom, jetzt bitte kein Unruhe da draußen, Nasitzer und ruhig sein. Das ist ja ein Abbild vom Unheimlichsten, was es gibt. Dieser Mann hat gemeint, er braucht auf sich nicht Acht zu geben. Er ist ja hinterm Vorhang. Da sieht ihn ja keiner. Da kann das Hosebein hochrutschen, nicht wahr? Und die Krawatte im Genick hängen und so weiter. Er ist hinterm Vorhang. Und plötzlich entdeckt er, der Vorhang ist offen. Und ich stehe auf offener Bühne. Und sehen Sie, ich weiß noch die Stille in Tübingen am Schimpfeck, wo es mich überfiel. Das ist ja die unheimliche Lage. Ach bitte, jetzt laufen Sie nicht lang durch die Lande hier mit. Also lassen wir jetzt keinen mit da reinlaufen, gell? Ich störe es jetzt. Das ist ja die unheimliche Lage von uns allen. Meine Freunde, Sie bilden sich alle ein. Sie könnten ein Privatleben führen. Hinter einem Vorhang. Hinter dem Vorhang da, im Heimlichen. Da lügen wir. Da haben wir unsere bösen Gedanken. All die Ehebrüche. Das weiß keiner, nicht? Weiß keiner. Wie viele junge Mädels sind hier mit schmutzigen Bindungen? Das weiß ja keiner. Hinterm Vorhang. Hinterm Vorhang. Unser Privatleben. Das geht kein was an. Und nun sage ich Ihnen, wir irren uns wie der Mann auf der Leiter. Wir spielen unser ganzes Leben auf offener Bühne. Und in dem Zuschauerraum sitzt ein Einziger und schaut zu, schweigend zu, nämlich der lebendige Gott. Das ist der fantastische Irrtum der meisten Menschen, ach, von allen Menschen, dass sie glauben, es gibt ein Leben in der Öffentlichkeit, aber nur ein Privatleben. Unser ganzes Leben spielen wir auf offener Bühne. Ach, wenn da noch Tausende säßen, aber der eine sitzt da, der lebendige Gott. und sieht uns schweigend zu. Da sitzt ein Mann, der ist 60 Jahre. 60 Jahre lang hat Gott schweigend ihnen zugesehen, was ich in den 60 Jahren an Sünde und Schande. Gott hat schweigend zugesehen. Achtung, Sie werden beobachtet. Mir sagt neulich ein Mann, ich interessiere mich nicht fürs Christentum. Da habe ich gesagt, es interessiert mich nicht, ob Sie sich interessieren. Aber das will ich Ihnen sagen, dass der lebendige Gott Ihr ganzes Leben ansieht und es eines Tages mit Ihnen besprechen wird. Achtung, Sie werden beobachtet. Sehen Sie, ich muss da einen Augenblick bei stehen bleiben und die Frage erklären, wo ist denn eigentlich Gott in dem Zuschauerraum? Sehen Sie, wenn ich jetzt genug Zettel und Bleistifte hätte und würde Ihnen allen einen Zettel geben und einen Bleistift und sagen, schreiben Sie mal auf, wo ist Gott? Was würden Sie schreiben? Dann bekäme ich, ich weiß von vornherein, zweierlei Antworten. Die einen würde ich hierhin legen, die anderen dahin. Die einen würden sagen, Gott ist die Natur. Gott höre ich im Rauschen der Bäume, nicht so, kennen Sie den Käse? So, nicht? Ich gehe in die Kirche, ich höre Gott in der Natur, im Rauschen des Blutes. Die Nazis haben sogar gesagt, in unseren Fahnen lodert Gott. Dann habe ich gesagt, dann steckt ja euren Gott hinterher in den Fahnenschrank, das ist ja großartig. Verstehen Sie? Das heißt, die eine Antwort würde so sein, dass man irgendetwas Innerweltliches, verstehen Sie, Natur oder so, unser Blut, unser Herz, für Gott erklärt. Die andere Hälfte würden das Gegenteil behaupten und sagen, Gott, wo ist Gott? In dem Himmel ferne, in dem Himmel ferne. Und das ist beides Unsinn. Weder ist Gott in der Welt drin, so wenig wie ein Tischler in dem Pult ist, noch ist Gott im Himmel ferne. Ich war in der DDR vor einiger Zeit und da fand ich in einer Zeitung ein gottloses Gedicht. Das war etwa so: Wir haben den Sputnik in den Himmel gejagt. Wenn da ein lieber Gott gewesen wäre, dann hätte der Sputnik den lieben Gott an den Kopf getroffen. Dann wäre der liebe Gott tot runtergefallen. Es ist aber keiner runtergefallen, also war gar keiner da. Da habe ich in einer großen Versammlung auf dieses Gedicht geantwortet, habe gesagt, verzeihen Sie, ich muss ein ganz klein bisschen Ihnen das erklären, den jungen Männern. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wenn Sie im Sputnik bis auf den Mond fahren, dann sind Sie immer noch in einer dreidimensionalen sichtbaren Welt. Und wenn Sie 100 Meilen in die Luft fahren, sind Sie immer noch in der dreidimensionalen sichtbaren Welt. Gott aber ist in einer anderen Dimension. In einer anderen Dimension. Die moderne Atomphysik sagt, es gibt mehr als drei Dimensionen. Wir haben Höhe, Breite, Länge. Die moderne Atomphysik sagt, es gibt mehr wie drei Dimensionen. Wir kennen sie nicht, sind unerreichbar. Gott ist in einer anderen Dimension. Und das sagt die Bibel. Die Bibel sagt ja gar nicht, Gott ist im Himmel ferne. Soll ich Ihnen vorlesen, was die Bibel sagt? Für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Er ist nicht ferne von einem jeglichen, das sagt die Bibel. Es ist nicht wahr, dass die Bibel ein Weltbild hat, da oben der Himmel, da unten die Hölle, in der Mitte die Erde. Ist ja gar nicht wahr, die erzählen sie euch. Sondern die Bibel sagt, ganz modern, Gott ist in einer anderen Dimension, ganz nah. Er ist nicht in der Welt drin, er ist außerhalb der Welt, aber in einer anderen Dimension, aber ganz nah. So, das war jetzt ein bisschen wissenschaftlich. Jetzt können Sie wieder einsteigen, ja, die nicht mitgekommen sind. Sehen Sie, ich will Ihnen sagen, was die Bibel sagt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich. Führe ich den Himmel, bist du da. Bitte ich mir in die Hölle, fahre ich in eine Zeche ein, bist du auch da. Fliege ich nach Australien, ist er auch da. Gott ist ganz, ganz nah. Er hat sie beobachtet. Er sitzt im Zuschauerraum, hat ihr Leben gesehen. Meine Freunde, mal ganz offen gesagt, manchmal hat mich's fast verrückt gemacht, der Gedanke, dass Gott mich dauernd ansieht. Hat mich fast verrückt gemacht, der Gedanke, dass Gott mich dauernd ansieht. Ich will Ihnen ein paar biblische Geschichten dazu erzählen, an denen das deutlich wird. Sie werden beobachtet. Da waren zwei Brüder, die in Essen sagt man, die fielen sie auf den Wecker. Verstehen Sie den Ausdruck hier? Ja, gibt es hier auch. So. Also die konnten sich nicht gut vertragen. Und das kommt vor unter Brüdern. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber siehst du, auch Schwestern übrigens. Es gibt auch Schwestern, die sich vertragen, nicht wahr? Ja. Aber kurz, die beiden konnten sie nicht sehen und das ging immer schlimmer. Es hat eigentlich gar keinen rechten Grund gehabt. Und dann passiert folgende Geschichte. Da ist der eine eines Tages auf dem Feld und hackt Unkraut und da kommt der andere. Und der Kain denkt bloß, hoffentlich kommt er nicht hierher. Ich kann ihn nicht sehen mit seinem sanften Fotografiergesicht. Ich kann ihn nicht sehen, den Abel. Und der Abel kommt auf ihn zu und sagt ihm irgendwas. Und da geht ihm der Kain bloß die Wut hoch. Ich kann dich nicht mehr sehen. Er weiß gar nicht, was er tut. Er hebt die Hacke und schlägt in dieses verhasste Gesicht hinein. Und dann kommt er erst zu sich, als sein Bruder Abel tot zu seinen Füßen liegt. Und dann schaut er sich um. Mein Gott, der erste Tote der Weltgeschichte. Wir haben viele seitdem umgebracht, nicht? Der erste Tote. Und dann ist kein Mensch da. Und ich sehe den Abel, wie er eine flache Grube hat und den Toten hineinwälzt und zudeckt. Den Kahn hineinwälzt, Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie aufpassen, ja. Wie der Kahn den toten Abel da reinwälzt und zudeckt. Und dann sieht er sich nochmal um und ist niemand da. Und dann geht er. Dann geht er von seiner Sünde, meine Freunde, wie ihr von euren Sünden weglauft. Das hat ja keiner gesehen. Uns geht ja keinen an. Wie wir weglaufen von unseren Sünden. Privatsache. Irrtum, da ruft sie auf einmal Kain. Er schaut sich um. Wer ruft denn da? Kain. Und da läuft den Kain kalt über den Rücken. Es ist ihm klar, wer ruft. Achtung, Sie werden beobachtet. Er hat gemeint, er spielt die Sache hinterm Vorhang. Und du hast auf offener Bühne gespielt, die heimliche Geschichte. Auf offener Bühne gespielt. Was ist das? Ja, sagt er. Er ist noch trotzig. Da sagt Gott, Abel, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er ist noch großartig gegen Gott, wie wir meistens noch großartig sind. Er sagt, soll ich ein Kindermädchen spielen für meinen Bruder Abel? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Da sagt die Stimme, Kain, deines Bruders Blut schreit zu mir. Die erschrecken Augenblick, welche geheimen Sünden jetzt gegen sie vor Gott schreien. Du bist schuldig, dass ein Bruder neben dir verkam. Der wollte ernst machen, aber du hast ihn festgehalten und dann ging es mit ihm abwärts. Du junger Mann, du bist schuld, dass jenes Mädchen auf den bösen Weg geriet. Du Frau, du Mann und so weiter. Sünden schreien zu Gott. Kain hat den Abel zugedeckt. Wir decken unsere Sünden zu. Unsere Sünden schreien. Sie, er wurde beobachtet. Eine erschütternde Geschichte. Eine erschütternde Geschichte. Und nun läuft die Menschheit weiter wie dieser Kain und tut, als wenn Gott nicht da wäre. Und ich bewundere die Geduld Gottes, dass er schweigt. Und da kommt schließlich so ein junger Bursche zu und sagt, er ist gar nicht da. Er ist gar nicht da. Wart ab, ob er da ist. Er wird einst mit ihnen reden, in seinem Zorn steht in der Bibel. Da gibt es eine andere Geschichte, die habe ich auch so gern. Die steht gar nicht weit weg von dieser Kains-Geschichte. Stellen sich Wüste vor, so Steppe. Und da wankt eine Frau daher, eine junge Frau, und trägt auf dem Arm ihr Kind, ihren Jungen. Er konnte nicht mehr laufen, hat sie ihn auf den Arm genommen. Und auf der anderen Schulter ist ihr Wasserschlauch, das hat man so im Morgenland, wisst ihr, so ein Schlauch, wo das Wasser ist, ja bei denen zugebunden, der ist leer. Und das Kind wimmert, Mama, Mutter, Mutter, Wasser, Wasser. Und sie weint, sie schreit selber nach Wasser, aber flimmernde Steppe und Wüste. Und das kann sie nicht weiter. Sie kann nicht weiter, sie sackt zusammen. Und dann nimmt sie ihr Kind und wirft in den Schatten eines Distelstrauchs, wo so ein Schein von Schatten ist, und sagt, ich kann nicht sehen des Kindes sterben. Und dann geht sie ein paar Schritte weiter in der Wüste, ein Felsblock, da setzt sie sich hin. Dann mag der Tod uns nehmen. Ein tot, einsames, verzweifeltes Menschenkind in so einer großen Versammlung ist ganz bestimmt auch so ein tot, einsames, verzweifeltes Menschenkind. Man kann doch vielen, vielen Menschen sein und doch tot einsam, nicht? Und sehr verzweifelt. Es sitzt vielleicht so ein ganz verzweifeltes Menschenkind hier. Und da ruft Hagar, so hieß die Frau, sie schaut sich um mit ihrem Blick, die ist doch die leere Wüste. Da ist doch niemand. Hagar! Als wirklich, da ruft einer. Und dann geht ihr auf. Sie war ja gar nicht allein. Da war ja einer, der hat alles gesehen. Den ganzen Jammer, die ganze Einsamkeit, die ganze Verzweiflung. Hagar! Und da öffnet ihr der Herr die Augen und sie sieht den Brunnen ein paar Schritte weit. Da trinkt sie und gibt ihrem Kind zu trinken und sagt, dieser Brunnen bekommt einen Namen. Du, Gott, siehst mich. Achtung, sie wurden beobachtet in ihrem Elend. Du, Gott, siehst mich. Wundervoller Name für den Brunnen, nicht? Ach, rechnen Sie doch bitte endlich mal mit der Wirklichkeit Gottes. Hören Sie doch auf, ein Christentum der Worte und Dogmen und Lehren zu haben. Ich gerade in Württemberg bringt mich das oft in Verzweiflung, nicht wahr? Da kommen Sie an, was halten Sie davon? Halten Sie von dem und von jenem, von Volljahr und dem und... Seid doch, lieben Leute, habt ihr schon mal einen heißen Schrecken bekommen, weil euch aufging, Gott ist da. Gott ist da Wirklichkeit. Das ist nicht im Wort. Nicht im Dogma von der Kirche, der ist ja da. Wenn man das begriffen hat, dass da ein Zuschauerraum er die ganze Zeit saß und dass er da ist und Wirklichkeit ist. Aber ich muss was einschieben hier. Ich habe mal in einem Zelt in Augsburg nachts um 12 eine Versammlung gehabt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das war die deutsche Versammlung, die ich je gehabt habe. Da fuhren Autos von meinen Freunden durch die Stadt und luden alle Nachtschwärmer ein. Barkellner und Mädels, Strichdamen und was so gibt es nicht in der Großstadt nach dem 12. Und da hatten sie nicht 200 beieinander in dem Zelt. Das war eine Versammlung. Ich dachte erst, die schlagen mich tot, aber es wurde herrlich. Nachts um 2 haben wir gesungen, loben den Herrn, den Mächtigen und König der Ehren. Und es fing so an. Ich sagte, ich will Ihnen jetzt etwas von Gott sagen. Da brüllt ein dicker Kerl, der eine Zigarre im Munde hat, schiebt er die, ich sehe noch so, wie die Brasil-Zigarre darüber schiebt, und brüllt, Gott gibt's ja gar nicht. Da habe ich gesagt, wissen Sie es ganz genau? Wissen Sie es ganz genau? Reden Sie sonst nicht? Da kratzt er sich hinterm Ohr und schiebt die Zigarre wieder in den linken Mundwinkel und sagt, genau weiß niemand was. Haha, sag ich, ich weiß aber ganz genau. Und da wurde patzig und sagt, woher wollen Sie genau wissen? Und da habe ich gesagt, weil der lebendige Gott in seinem Sohne Jesus sich geoffenbart hat. Seitdem der Sohn Gottes gekommen ist, ist Gottes Leugnung Unwissenheit oder Bosheit. Seitdem Jesus gekommen ist, kann man Gott nicht mehr leugnen. Ist das klar? Da sage ich 100%, Gott ist da. Riskieren Sie nicht. Sie werden beobachtet. Gott ist Wirklichkeit. Und ich sage noch einmal, sind Sie einmal schon erschrocken von der Wirklichkeit Gottes? Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem jungen Zeitungsschreiber, einem Journalisten, und er diskutierte mit mir, der fing auch erst so an, wissen Sie, ich erlebe Gott im grünen Walde, wenn die Maiglöckchen läuten und die Bächlein fluten und die Vöglein piepsen und so, dann und oh, das kann ich nicht hören. Und da habe ich gesagt, Moment mal, haben Sie eigentlich sich vor Gott schon einmal gefürchtet? Nein, sag ich. Angst gehabt? Nein, nein. Sei, dann rede ich nicht weiter. In der Bibel steht, die Furcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Wer das ABC noch nicht gelernt hat, mit dem rede ich gar nicht weiter. Das ist das Allererste, dass Sie lernen, Gott ist eine ganz, ganz unheimliche Wirklichkeit, der Sie von allen Seiten umgibt. Führe ich den Himmel, bist du da, nehme ich Flügel am Morgenröte und blieb am fernsten Meer, dann ist er da. Und wer das nur von Ferne begriffen hat, wer das nur von Ferne begriffen hat, der versteht Folgendes. Es gibt da gar keine wichtigere Frage, als dass ich, wenn es so steht, Frieden mit Gott bekomme. Frieden mit Gott. Ich sehe noch so einen dicken Metzgermeister, der mich mal anbrüllte und sagte, hören Sie doch auf, Pfarrerbusch, Sie sind ein Schwärmer. Kommen Sie endlich auf den Boden der Tatsachen, sehen Sie, unser einer sagt doch, wir müssen auf dem Boden stehen, Geld verdienen. Da habe ich gesagt, Moment mal, kommen Sie erst mal auf den Boden der Tatsachen. Gott ist die größte Wirklichkeit. Sie tun, als wenn wir nicht da wären. Sie sind ein Träumer und Schwärmer. Ein Narr. Kommen Sie auf den Boden der Tatsachen. Gott ist Wirklichkeit. Und darum gibt es keine wichtigere Sorge als die, wie bekomme ich Frieden mit Gott. Als sie eben herbeistreuten, sagte jemand, jetzt kommt die Christenheit aus der ganzen Umgegend zusammen. Alle Gläubigen. Da habe ich gesagt, da gibt es aber viele Gläubigen hier dagegen. Nee? Denn es sind hier rund über 1500 Menschen, so viele Plätze sind da. Nein, meine Freunde, wenn ich jetzt durch die Reihen ginge und sagte, antworten Sie mir auf Ja und Nein, haben Sie Frieden mit Gott, dann würden viele sagen, ich weiß es nicht. Und dann würde ich Ihnen sagen, wenn Sie es nicht wissen, haben Sie es auch nicht. Denn wenn man Frieden mit Gott hat, dann weiß man es. Und jetzt muss ich wieder eine Bibelgeschichte erzählen. Da sitzt der Herr Jesus eines Tages auf einer Bergeshöhe, wo man hinuntersah in die Gassen Jerusalems und da drüben in derselben Höhe den leuchtenden Tempelberg. Und das Jerusalem lag vor ihm ausgebreitet in Landkarte. Und auf einmal sehen die Jünger mit Schrecken, dass Jesus anfängt zu weinen. Ein Mann weint, das ist schon eine Sache. Man spürt den Sohn Gottes an, der sehr aufs Tiefste erschüttert ist. Und dann hören die Jünger, sie haben es später aufgeschrieben, wie er im Blick auf die Stadt sagt, wie oft habe ich dich gerufen, wenn du doch erkenntest, hören Sie jetzt auf jedes Wort, was zu deinem Frieden dient. Was zu deinem Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Ihr müsst Frieden mit Gott haben. Ja, sagte die Jerusalem, das glauben wir auch. Wir glauben auch an Gott. Wir zahlen Kirchensteuer, wir gehen ab und zu in die Kirche. Glauben wir auch. Und da sagt Jesus, es ist vor euren Augen verborgen. Ihr wisst nicht. Ihr seht nicht. Ihr begreift nicht. Es ist vor euren Augen verborgen. Liebe Leute, ich möchte euch gern folgende Sachen sagen, aber ich muss jetzt um der Wahrheit willen aussprechen. Ich fürchte, es sind eine Unmenge Leute hier. Junge Burschen, Mädels, Alte, denen ich sagen muss, es ist ja vor euren Augen verborgen. Die ganze Wirklichkeit. Es ist vor euren Augen verborgen, wie schrecklich Gott sein kann. Es ist vor euren Augen verborgen, wie Gottes Sonne brennt über eure Sünde. Ha, ich weiß, da sitzen Leute sagen, da habe ich mal einen Württemberger gesagt, haben Sie Vergebung der Sünden? Da sagt er, brauche ich nicht. Ich bin schon recht. Ich höre es noch im Ohr. Ich bin schon recht. Sind Sie auch schon recht? Es ist vor euren Augen verborgen. Wie vor Gott euer Leben aussieht, der die ganze Zeit uns beobachtet hat. Er hat unsere Lügen gehört. Er hat unsere schmutzigen Gedanken gesehen. Unsere Unredlichkeit mitgekriegt. Wir sind ja alle dasselbe, verdammt ich, da stehe ich. Mir steht das Herz still, wenn ich dann denke, dass Gott mein ganzes Leben beobachtet hat. Ich wünschte Ihnen, es wäre vor Ihren Augen nicht mehr verborgen. Unsere schreckliche Verlorenheit unter Ernst und die Majestät Gottes. Ich meine, es gibt eine, was man versteht, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Der hatte mal gesagt, und es packt mich immer wieder so, ihr braucht keine Angst zu haben vor Leuten, die euch totschlagen, das ist nicht schlimm. Ist ja toll, nicht? Wenn mich einer totschlagen will, hätte ich Angst vor. Ich überlege mir schon, was will ich machen? Es ist ein paar Mal so gewesen, dass sie mich in Essen verhauen wollten. Dann habe ich mir ausgedacht, und die Kinnspitze liegt da nicht mehr. Also da rüste ich mich innerlich. Und da sagt der Heiland, habt keine Angst vor denen, die euch totschlagen. Und dann fährt er fort. Aber fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann fährt er nochmal fort, ja, vor dem fürchtet euch. Und da fürchten wir uns nicht. Und da riskieren wir es, uns nicht zu fürchten. Es ist vor euren Augen verborgen, sagt Jesus, wie verloren ihr seid, eure schrecklichen Sünden und die Majestät Gottes. Und jetzt bekam ich heute einen Brief von meiner Frau. Ich habe eine nette Frau. Bin glücklich verheiratet. Und das bekam ich gerade eben vor der Versammlung. Und dann schreibt sie, das muss ich Ihnen gerade vorlesen. Jesus hat gesagt, selig sind eure Augen, dass sie sehen. Mögen in deinen Vorträgen viele Blinde sehend werden. Da habe ich gedacht, das passt jetzt zu dem, was ich sagen will. Ist vor unseren Augen verborgen, dass Gott uns beobachtet hat, dass wir im Gericht nicht auf tausend nicht eins antworten können, dass wir im Grund verlorene Leute sind, dass Gott alles Wirklichkeit ist, unsere Sünde Wirklichkeit, Gottes Wirklichkeit, Gericht Wirklichkeit. Mögen vielen die Augen aufgehen. Wenn ihnen da die Augen aufgehen, meine Freunde, dann lernen sie aber eins. Dann lernen sie hinlaufen zu der einzigen Stelle, wo man Vergebung seiner Sünden bekommt. Wo man Frieden mit Gott bekommt. Wo man Frieden mit Gott bekommt. Wo man mit der Wirklichkeit versöhnt wird. Nämlich zum Kreuze unseres Heilandes, Jesus Christus. Und davon muss ich reden. Und ich stelle mir vor, diese große Versammlung macht sich jetzt mit mir auf im Geist. Wir gehen nach Golgatha. Da war noch eine viel größere Versammlung als unsere hier. Tobende, schreiende Menge, aber die interessiert uns nicht. Es interessieren uns auch nicht die beiden schrecklichen Kreuze rechts und links, an denen Menschen qualvoll sterben, die interessieren uns auch nicht. aber der in der Mitte, der in der Mitte. Euch möchte ich, könnte euch den in der Mitte vor die Augen malen. Der in der Mitte stirbt für dich. Vergiss, dass viele Leute da sind. Ich sage dir persönlich, der in der Mitte stirbt für dich. Seht ihn euch an im Geist. Die Hände, die den Sturm stillten und 1000 Brot gab, angenagelt, wehrlos. Und die Füße, die über die Straßen gingen, um den Elenden zu helfen, angenagelt. Und das Haupt zerrissen von der Dornenkrone. Seht ihn euch an und fragt, warum hängst du da? Und da sagt er, ich will für deine schmutzigen Sünden bezahlen, damit du jetzt Frieden mit Gott kriegen kannst. Komm, bekehre dich zu mir. Bekehre dich zu mir. Dann sagst du, ja, kann man sonst nirgends Frieden kriegen. Nein, sagt er, weil kein anderer da ist, der dir die Schuld abnimmt. Es ist kein Mensch und kein Gott, der die Sünden vergeben kann, außer dem Heiland, der für diese Sünden gestorben ist. Und darum ist er der Einzige, der dich versöhnt mit der Wirklichkeit des schrecklichen Gottes, der dir Frieden mit Gott gibt. Und nun male ich mir mal aus, wie viele Millionen Menschen schon im Geist unter Jesu Kreuz gegangen sind und haben da Frieden mit Gott gefunden. Ich gehöre auch dazu. Ne? Ich war 18 Jahre, da habe ich den Weg angetreten. Da fand ich hier unter Jesu Kreuz Vergebung meiner Sünden. Da wurde die Vergangenheit ausgelöscht. Und es ist seitdem viel Schuld dazu gekommen. Und es gab keinen Tag, wo ich nicht unter das Kreuz trat und erfuhr, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ich habe, meine Freunde, eben einen jungen Mann gefragt, vor einer Stunde. Sag mal, wenn jetzt das Zelt hier zusammenbräche, dann könnte ja ein Balken auf den Kopf fallen und du wärst tot. Nimm mal an, du wärst jetzt tot. Kämst du in den Himmel oder die Hölle? Dann hat er lange überlegt und gesagt, das kann niemand wissen. Und da habe ich gesagt, wenn man so sagt, dann hat man auch nicht begriffen, wie ernst es ist. Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht wüsste, dass ich Frieden mit Gott und das ewige Leben habe. Und nur durch den Glauben an den Heiland, der am Kreuz hing und den Gott von Toten auferweckt hat. Ihm habe ich mein Leben gegeben und seitdem habe ich Frieden mit Gott. Der Paulus hat nicht gesagt, nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so hoffen wir Frieden mit Gott zu haben, sondern wir haben es. Da hat mir neulich einer gesagt, das hast du doch nicht in der Tasche wie ein Portemonnaie. Da sage ich, der Paulus hat aber so gesagt, wir haben Frieden mit Gott, das klingt nicht, ich hab's. Lass mir nicht wegnehmen, da können sie reden, was sie wollen. Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht Frieden mit Gott habe. Wie lebt ihr eigentlich in lauter Unsicherheit? Und morgen kann der Tod kommen, heute Abend kann er kommen und die Ewigkeit. Und dann lebt man so weiter in aller Unsicherheit. Ich bitte Sie, geht doch nicht. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Mann, der war im Ersten Weltkrieg Matrose. Und der war auf einem Schiff namens Gneisenau, hieß glaube ich. Und es ist in der Ostsee versenkt worden, im Ersten Weltkrieg. Also ich kann nicht schwören, dass Gneisenau hieß, es kann auch Karl May geheißen, aber ich meine, es wäre Gneisenau gewesen. Und dieser Matrose, das Schiff ist untergegangen und dieser Koch war auf dem Schiff, Smutje, der ist dann im letzten Augenblick gerettet worden. Er kam wieder zu sich im Lazarettschiff. Und der hat dann in seiner Lebensgeschichte geschrieben, es wäre wirklich wahr, was er oft gehört habe, in dem Augenblick, wo er versank, in den Sekunden, ehe er Bewusstsein verlor, sagt er, rollte mein ganzes Leben wie ein Film vor mir ab. Aber rückwärts, von dem Moment ab, wo er unterging, durch all die schmutzigen Soldatengeschichten durch, wissen Sie? Wie sie die früheste Jugend. Und da sagt er, das Entsetzliche war, dieser Film, der ganz schnell ablief, da sah ich mein Leben nicht, wie ich es gesehen hatte bisher, sondern ich sah es auf einmal, wie Gott es gesehen hat. Und das war schrecklich. wie ich meine Frau behandelt habe. Und all die Lügereien, als Junge schon betrogen, mit Kameraden schmutzige Geschichten getrieben. Ich sah mein Leben, wie Gott es sieht. Und dann schwanden ihm die Sinne. Mit dem Bewusstsein, ich bin verloren. Ewig verloren. Und dann wacht er auf. Auf einmal begreift er, Gott ist wirklich und meine Sünden sind wirklich. Und sie sind beobachtet, auf dem Film aufgenommen. Ich verstehe, dass der Mann als allererstes gesucht hat, einen Christen zu finden, ob für ihn Rettung gäbe. Und hat gejaucht, wie er hörte, Jesus nimmt die Sünde an. Wirklich an. Das ist kein Gequafel, das ist Realität. Er hat für mich bezahlt. Ich werde meine Schuld los. Ich habe Frieden mit Gott. Da hat er sich bekehrt. Kann ich verstehen. Liebe Freunde, möchte diese Ausführungen, dass wir beobachtet werden vom lebendigen Gott und dass er uns sieht, uns doch auch erschrecken und hintreiben zum Kreuz unseres Heilands. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob es wohl Menschen gibt, der es bereut hat, dass er Jesu Eigentum geworden ist. Und ich glaube, so einen Menschen gibt es nicht. Ich habe noch keinen gefunden. Aber ich habe an vielen Sterbebetten gestanden und Menschen gesehen, die es bereut haben, dass sie ihr Leben verspielt haben. Sie haben nur ein Leben. Sie haben nur ein Leben! Gott steht jetzt vor ihnen und bietet ihnen Jesus Frieden an. Aber sie müssen sagen, Herr, ich habe gesündigt. Hier komme ich jetzt, nicht mehr großartig. Herr, ich bekenne jetzt meine Sünden. Lass dein Blut sie bedecken. Mein Leben soll dir gehören. Machen Sie ernst. Jesus wartet auf Sie. Ich möchte, es ging eine Freude durch unser Herz, weil Menschen Jesu Eigentum werden. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören, aber drei Sätze muss ich noch so sagen. Achtung, Sie werden beobachtet. Es ist noch einer, der Sie beobachtet. Wissen Sie wer? Es gibt einen Teufel. Und der beobachtet Sie jetzt ganz genau, ob Sie wirklich ernst machen wollen. Und wenn hier eine Seele ist, die sagt, jetzt will ich Jesu Eigentum werden, ich will Frieden mit Gott haben, es muss endlich ernst gemacht werden, dann ist der Teufel heute Abend noch im Plan dafür zu sorgen, dass sie sich nicht bekehren. Er beobachtet unsere Versammlung genau. Bei so einer Versammlung ist Alarm in der Hölle, können Sie sich darauf verlassen. Das ist Alarm in der Hölle. Großalarm. Er beobachtet uns auch. Und wenn Sie Jesus Sie ihr Leben geben wollen, dann müssen Sie es dem Teufel zum Trotz tun. Einer meiner Freunde sagte, er hat als Primaner sich bekehrt. Er war auf einem bösen Weg. Aus dem christlichen Haus, sagt er. Aber er spielte gern mit der Sünde. So Mädchengeschichten, Geldgeschichten, die nicht stimmten und was weiß ich alles, in der Schule geschwindelt. Und dann ist er mal bei meinem Vorgänger in der Jugendstunde, beim Pfarrer Weigle, und er sagte, ich kann nicht so weiterleben. Ich muss Frieden mit Gott haben. Jesus wartet. Ich gehe nach Hause und bekehre mich, sagt er. Und dann hat er erzählt, wie er in sein Haus, er hat eine Stube ganz oben und am Dach. Wie er ins Haus kommt, da sagt der Teufel, überleg's noch einmal. Es hat tolle Folgen. Am zweiten Stock, sagt er, da waren 25 Teufel, die haben mir zugeflüstert, jetzt keine voreiligen Entschlüsse. Diese Pfarrer machen einen gern so ein bisschen fertig. Er sagt, wie ich an meine Stubentür kam, wirklich, da war es, als wenn 1000 Teufel sich an meine Rockschöße hingen und sagten, ja nicht, da habe ich die Tür aufgerissen, sagt er, fiel auf meine Knie und schrie, Jesus. Und da wurde es ernst, er ist ein gesegneter Mann geworden. Gott beobachtet uns, der Teufel auch. Fangen Sie an, mit den unsichtbaren Wirklichkeiten ernsthaft zu rechnen. Aber wir müssen jetzt schließen. Ich habe mir vorgenommen, es soll ein neuer Schluss sein. Wir machen morgen weiter, nicht? Wir wollen erstmal aus dem Liede 4 den letzten Vers singen. Lied Nummer 4. Thank you. Besser wäre dann so eine große Versammlung. Nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich Ihnen das sage. Meine Freunde, ich muss ein paar Sachen bekannt geben. Haben Sie einen Moment Geduld. Lassen Sie bitte die Liederblätter liegen. Am letzten Abend können Sie von mir aus mitnehmen, aber wir brauchen sie noch, nicht? Lassen Sie liegen. Einfach am Platz liegen lassen. Möglich nicht auf der Bank und nicht auf dem Boden. Zweitens. Morgen haben wir das Thema Gott, ja, aber Jesus, ich. Finde unablässig Leute, die sagen, ich glaube an Herrgott, aber ich glaube auch an Gott, aber das mit dem Kreuz und so, das ist alles. Und darauf möchte ich gern antworten. Es hat mir neulich einer gesagt, ich bin ganz enttäuscht, dass Sie immer dieselben Vorträge halten. Da habe ich gesagt, Leute sagen ja immer dasselbe gegen das Christentum. Verstehen Sie? Leute, wenn mir immer dasselbe ein, auf dies muss ich unablässig antworten. Unablässig. Gott, ja, aber Jesus. Lieben Freunde, Sie kennen alle Bekannte, die seit 20 Jahren in keiner Kirche waren, oder seit 5 Jahren. Laden Sie die ein und bringen Sie mit. Wir haben noch schrecklich viel Platz auf dem hier. Wir machen das immer so, dass jeder sich überlegt, wen müsste ich jetzt mitbringen. Und dann holen Sie ihn morgen ab und schleifen her. Schleifen her. Wenn er sagt, ihr habt keinen Kragen an, dann sagen Sie, komm ohne Kragen, in der Badehose, wie du willst, komm nur, nicht wahr? Es sind viele Frauen immer da. Wo sind die Männer? Also ich meine nicht die Frauen, die keinen Mann haben, aber die Frauen, die einen Mann haben, wo sind die Männer? Jetzt denkt man so manchmal in der Kirche oder der Stund, Frauen sind dort, Männer. Hat mal einer gesagt, in dem Gottesdienst geht bloß Weiber. Dann hat der andere erwidert, und im Gefängnis sind meistens bloß Männer. Was auch richtig war. Sorgen Sie, dass die Männer hierher kommen. Ihr Frauen, schönen Gruß an eure Männer, Sie möchten hier aufkreuzen. Sie sollen, wenn ich erzähle, ich glaube an Herrgott, Sie sollen morgen hier sein. Am Schluss, nach dem Segen, nach dem Schlussgebet, wenn der Amen sagt, dann wollen wir noch Gott loben miteinander und singen aus dem letzten Lied, den letzten Vers. Lob, Ehre und Preis sei Gott. Hat er das bedeutet? Ich lache da genug. Wisst ihr, das muss ein Lobgesang über das ganze Täle hinschallen, nicht wahr? Nach dem Schlussgebet stehend, Lob, Ehre und Preis sei Gott. Und dann die Busse, die Omnibusse, stehen alle hinter dem Sportplatz. Ich weiß nicht, willst du was dazu sagen? Komm mal eben her, sag das mal selber.
Viele von Ihnen wissen nicht, wo die Busse stehen geblieben sind. Die meisten von Ihnen sind, glaube ich, mit Bussen gekommen. Wenn Sie den Ausgang herausgehen, dann bitte links hinter dem öffentlichen Sportplatz. Dort ist der Platz für die Busse. Dort gehen Sie bitte auch alle hin und dort können Sie auch Ihren Bus wiederfinden.
Also vom Zaunausgang links ab, da finden Sie Ihre Busse wieder. Ich glaube, es passiert nichts, sonst geht alles gut. Es ist so schön hier oben vom Berg, nicht wahr, wenn es auch schon dunkler wird. Und dann noch was, Sie können am Ausgang ein Opfer geben für meine Essener Jugendarbeit. Also nicht nur mich persönlich, aber darum kann ich trommeln. Ich habe in Essen einen großen Feldzug für Jesus unter der Essener Jugend. Sie müssten da mal reinschauen in mein großes Jugendhaus, wenn Sonntag so hunderte von jungen Burschen da sitzen und Testament vor sich. Aber ich brauche auch viel Geld. Ich sage, ich brauche im Monat 40 Mark für kaputte Scheiben allein. Ja. Und wenn ich jede Abteilung, sind 16 Jungscharen und 27 Abteilungen, einen Handball kaufe, dann habe ich also über 1000 Mark ausgegeben. Und dann schimpfen die manchmal, der Pfarrer Busch geht immer weg, dann sage ich nur getrost, die Leute geben mir dann das Geld, dass die Sache hier weitergeht. Also wer da nicht, wer mir da helfen will, dem sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Die Kollektanten stehen an den Zaun draußen am Ausgang. Und wer nichts hat und wer dagegen ist, der geht getrost vorüber, das soll sie nicht belästigen. Es geht uns nicht um ihr Geld. Es geht uns darum, dass ich ihr Herz beschießen, belagern könnte, dass sie begreifen, ich muss Jesus haben. Ich weiß, da könnte ich reden wie ein Engel Gottes, das öffentliche Herz noch nicht. Aber ich rechne mit, dass der Geist Gottes sie auch während meiner Rede arbeitet und sie zu Jesus zieht. Und nun wollen wir beten, wir stehen auf. O du König der Ehren, Du, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und die Welt weiß es noch nicht. Du, der die einzige Chance bist für unser friedeloses Herz. Und die Welt erkennt es nicht. Du, ich bitte dich, offenbare dich vielen von denen, die jetzt hier sind und im Grunde ihres Herzens nach dir schreien. Breite deine durchgrabenen, segnenden Hände über uns alle. Amen. Also Wiedersehen morgen Abend.